Herzlich willkommen zum Komsumcast. Am Mikrofon ist Reto Lipp. In diesem Pod- und Videocast des Zürcher Pressevereins und der Zürcher PR-Gesellschaft sprechen wir mit Persönlichkeiten aus der Medien-, Kommunikations- und PR-Branche. Heute ist mein Gast Desiree Pomper. Sie ist seit dem 1. Februar Chefredaktorin von 20 Minuten. Und 20 Minuten ist und bleibt die meistgelesene Tageszeitung der Schweiz mit 1,2 Millionen Lesern und einer Auflage von rund 500.000. Wenn man denn noch die Online-Auflage dazu nimmt oder die Online-Klicks, dann kommt man auf 3,4 Millionen Leserinnen und Leser. Desiree Pomper startete 2009 bei 20 Minuten, hat dort das Ressort Inland und Politik geführt, das Reporter-Team und ab 2021 das Ressort Videoformate. Seit 2019 ist sie Mitglied der Chefredaktion. Herzlich willkommen im Komsumcast.
Besten Dank, herzlichen Dank für die Einladung.
Frau Pomper, also ich habe gesagt, seit 2009 sind Sie bei 20 Minuten. Also das ist eigentlich sehr lange für eine junge Journalistin. Kann man sagen, Sie sind ein Urgestein, ein 20-Minuten-Kind?
Ein 20-Minuten-Kind bin ich auf jeden Fall.
Und weshalb sind Sie so lange dort geblieben? Einfach, weil man immer wieder etwas Neues machen konnte oder weil es eine total lässige Redaktion ist? Oder weshalb diese lange Zeit?
Also als ich das erste Mal die Redaktion betreten habe, habe ich sicher nicht gedacht, dass ich 13, 14 Jahre später immer noch dort sitzen würde. Ich dachte, das ist ein gutes Sprungbrett für den Journalismus, dann komme ich dann mal in eine, Anführungszeichen, richtige Zeitung, oder? Das denkt man dann so in diesem Alter. Und dann war es tatsächlich so, dass ich überrascht wurde durch all diese Möglichkeiten, die wir als junge Journalistinnen und Journalisten hatten in diesem Betrieb. Und es gab einige Momente, wo ich kurz vor dem Absprung stand, aber dann sind neue Türen aufgegangen bei uns im Betrieb und darum bin ich so lange bei 20 Minuten. Und es war auch immer so, dass wenn wir mit Ideen gekommen sind, also auch wir als junge Journalisten, da standen immer die Türen offen, wir wurden gehört und wir bekamen die Freiheit, unsere Ideen umzusetzen. Und das ist etwas Grandioses und gehört auch zu unserer Arbeitskultur, auch heute noch.
Also zur DNA eigentlich, die 20 Minuten hat sich auch immer wieder verändert.
Genau.
Jetzt sind Sie Chefredaktorin in der Zwischenzeit, also Chefin, und 150 Leute sind da. Sind Sie jetzt Chefin über all diese 150 oder teilt sich das noch auf?
Das ist richtig.
Also 150 Leute, das ist sehr viel. Wie managt man so etwas? Hat man da überhaupt noch Freizeit?
Ja, ich habe schon Freizeit. Mein Beruf ist auch ein bisschen Freizeit.
Eben, das verschwindet dann bei Journalisten ja oft. Ja. Genau. Aber man muss ja ständig aktuell sein, man muss ständig wissen, was läuft, man muss ständig Ideen
umsetzen. Das ist so. Also es ist auch so, dass am Tag als meine Tochter Geburtstag hatte, es war an einem Sonntagnachmittag, ist die ganze CS-Krise ausgebrochen und da zwischen dem Geschenkli aufmachen haben wir noch telefoniert. Das ist also halt so, das ist nicht so schlimm. Aber was Sie gesagt haben, also was natürlich nicht geht, das Gefühl zu haben, dass man selber diese 150 Leute managen kann. Und darum ist es so wichtig, eine starke Chefredaktion zu haben, eine starke Redaktionsleitung und auch starke Führungsteams in den Ressorts. Also gute Ressortleiterinnen, gute Ressortleiter, dass wir den gleichen Mindset haben, dass wir am gleichen Strick ziehen. Und das ist im Moment auf jeden Fall so. Also ich finde, wir haben so total gute Vibes und viel Energie, die da ist und die Leute haben sehr große Freude für 20 Minuten zu arbeiten.
Und sind Sie jetzt ein Teamplayer? Sind Sie eine autoritäre Chefredaktorin?
Ja, das müssen Sie die Kollegen fragen.
Oder wie würden Sie sich sehen? So?
Also ich denke, ich habe schon konkrete Vorstellungen, was ich gerne will oder wie ich es will, aber ich bin sehr stark für einen partizipativen Führungsstil, also dass die Leute sich in der Verantwortung sehen, dass man ihnen auch die Freiheit gibt, selber zu gestalten, selber zu entscheiden. Natürlich gibt es Dinge, die ich schlussendlich abnehmen will, aber es ist so eine viel größere Bereicherung, wenn man die Leute machen lässt.
Also eher so ein bisschen an der langen Leine Vertrauen geben, dass sie das selbst umsetzen können und am Schluss dann vielleicht noch eine Kritik oder ein...
Also das auf jeden Fall, so ein Feedback oder genau. Sagen, was hätte ich anders gemacht und was war auch gut. Und auch, also wir sagen auch immer wieder, hey, eine gute Idee ist eine gute Idee. Das kommt nicht darauf an, ob die von der Praktikantin kommt oder von der Chefredaktorin, sondern wir schauen einfach, ja. Wo ist die Stärke, wo liegt die Stärke der Geschichte?
Eigentlich noch die einzige Pendlerzeitung, die überlebt hat. Das ist noch interessant, oder? Viele Leute werden es gar nicht mehr wissen. Vielleicht viele von Ihren Leserinnen und Lesern, die vielleicht jünger sind, werden es gar nicht mehr wissen. Wir hatten also mal, da gab es mal dieses .ch, da gab es mal das Heute, da gab es mal den Blick am Abend. Am Schluss blieb nur noch 20 Minuten. Weshalb eigentlich? Also was ist das Erfolgsrezept von 20 Minuten?
Also ich glaube, unser Erfolgsrezept ist, dass wir sehr userorientiert arbeiten. Das heißt, wir stellen uns nicht als Journalisten, Journalistinnen ins Zentrum und sagen den Leuten, wie sie denken sollen, wie sie handeln sollen, wie sie wählen sollen, sondern es ist ein Journalismus auf Augenhöhe. Also wir versuchen zu verstehen, was die Leute beschäftigt, was sie interessiert, und auf diese Wünsche versuchen wir einzugehen. Also auch die, ein Journalismus ohne einen politischen Kompass, Meinungspluralität ist sehr zentral. Ich glaube, dass das ein wichtiger Punkt ist, warum wir nach wie vor auch nach 14 Jahren, nach 24 Jahren
immer noch da sind. Genau. Man könnte natürlich auch sagen, jetzt haben Sie ein absolutes Monopol. Es gibt einfach niemand anders, der in dieser Pendlerzeitung, Gratiszeitung, in diesem Sektor drin ist. Also Tamedia oder T-Group, wie es heißt, hat eigentlich die anderen einfach aus dem Markt rausgedrängt und jetzt bleibt einfach das Monopolblatt dann in diesem Genre.
Es gibt einfach neue Konkurrenten auf dem Werbemarkt, oder? Also jetzt sind die Konkurrenten halt nicht andere Zeitungen, sondern halt, das sind die, die Tech-Plattformen, das ist Social Media, das sind die Suchmaschinen, das werden in Zukunft sein AI-generierte Newsrooms, also die Konkurrenz ist eine andere.
Neue Konkurrenzsituation. Das bringt natürlich auf die Frage, also 20 Minuten war immer so der Goldesel, oder? Von TA Media und jetzt TX Group. Man hat sehr viel Geld verdient damit und das hat ja jetzt ist ein bisschen schwieriger geworden, eindeutig, aufgrund der Werbesituation auch. Was heißt das? Gibt das neuen Druck auf die Redaktion jetzt auch oder ist das nicht so?
Also natürlich stehen wir, also nicht nur wir, die ganze Medienbranche in allen Ländern stehen unglaublich unter Druck, weil die großen Werbegelder fließen halt nicht mehr in die Medien.
Oder in die klassischen Medien,
genau. Klassischen Medienangeboten, die fließen, wie gesagt, in die großen Tech-Plattformen. Ich muss jetzt auf meinen Spickzettel schauen, das sind 1,9 Milliarden, oder? Der digitale Werbeausgaben, die zu den großen Technologieplattformen.
Und das in der Schweiz.
Genau, das Schweize Werbemarkt. Und für die klassischen Internetangebote darunter, den Schweizer Medien, bleiben noch 650 Millionen übrig. Und das ist natürlich eine sehr schwierige Ausgangslage.
Genau, weil das ja jetzt alles eigentlich auch bei Ihnen online geht. Also die Printauflage schrumpft, nehme ich jetzt mal an. Man kann sich sogar fragen, wie lange gibt es überhaupt noch Print? Ich glaube, Kurt Zimmermann hat mal gesagt, also eine Pendlerzeitung ist einfach in der Printform ist ein Übergangsvehikel, dann irgendwann wird es einfach nur noch online sein, das macht man jetzt noch ein bisschen so. Würden Sie das auch so sehen?
Also das höre ich schon, seit ich bei 20 Minuten angefangen habe, hat es immer geheißen, jetzt noch fünf Jahre. Wir haben als Zeichen auch, weil wir an Print glauben, ein Print-Refresh lanciert im Mai war das, eine Neuauflage des Prints mit dickeren Zeitungen, unser Zeitungspapier, also unser Papier ist so dick wie die NZZ-Zeitung, wir haben ein neues Layout investiert, wir haben die Seitenzahlen ausgebaut von 16 auf 24, weil wir einfach sagen wollten, hey, Print ist einfach bietet einen Mehrwert auch für Werbekunden, die das Online-Produkt nicht bieten kann. Also wir haben dieses Print-Produkt, das ist etwas Einmaliges, etwas Monumentales, dann kann man nicht mehr nachträglich noch den Titel redigieren und das Bild wechseln, weil ein Fehler passiert
das
ist.
Das bleibt,
das ist etwas für die Ewigkeit, und wir sehen das interessanterweise auch bei Startups beispielsweise oder bei Influencern, die wir porträtieren, und wenn sie von ihrem Auftritt bei 20 Minuten erzählen in ihren Social Media Kanälen, dann posten sie nicht den Link, sondern dann posten sie das Foto, in dem sie die Zeitung zeigen, in dem ihr Gesicht erscheint. Also das ist schon etwas ganz anderes als...
Also das heißt, die Idee, dass jetzt 20 Minuten in den nächsten 2, 3, 4 Jahren verschwinden könnte als Printprodukt, ist völlig falsch.
Ich wüsste nichts davon.
Okay, also das heißt jetzt aber schon, aber ich habe es vorhin ja schon gesagt, eigentlich, es gibt eigentlich ja mehr Leser online als Print und verschiebt sich das jetzt immer weiter, haben Sie das Gefühl? Also nehmen dort die Zahlen online immer weiter zu oder stagniert das jetzt auch bis zu einem gewissen Grad? Irgendwann haben Sie mal alle erreicht, die man erreichen kann mit dieser Marke.
Also unser Ziel ist natürlich schon, die Zahlen sicher so zu halten, wie sie sind und weiter auszubauen. Also es gibt, glaube ich, große Bevölkerungsschichten, auch gerade in der jungen Zielgruppe, die bewegen sich viel mehr auf den sozialen Kanälen und nicht mehr bei 20 Minuten. Oder? Ursprünglich war ja 20 Minuten so das Angebot
Medium
für junge,
für die junge, ja.
junge Leser.
Und ist das nicht mehr so?
Ist es immer, also interessanterweise konsumieren junge Menschen mehr Print als online. Und
das ist wirklich interessant.
Ja, und sie kommen natürlich immer noch in Berührung mit der Zeitung, mit dem Brand, weil wir ein sehr starkes Distributionsnetzwerk haben. Aber wir müssen uns schon überlegen, wie bleiben wir als Marke visibel in dieser jungen Zielgruppe. Und darum haben wir auch vor 1,5 Jahren diese Social-Media-Offensive gestartet, die dazu verhelfen sollte, dass wir wieder sichtbar werden in der jungen Zielgruppe.
Also Desiree Pomper muss jetzt die Jungen von TikTok wieder zurückholen zu 20 Minuten. Ist das ihre Aufgabe?
Das ist unter anderem eine Aufgabe, eine wichtige Aufgabe.
Und oder kann man das überhaupt noch? Schafft man das? Also ich meine, Sie sind ja nicht jetzt TikTok, also Sie machen ja doch relativ seriösen Journalismus, also im Sinn von, es geht jetzt nicht einfach um Videos, Tanzvideos oder irgendwelche sowas, sondern es geht ja um Information.
Aber Sie unterstellen damit, dass TikTok nur Tänzchen aussendet und das ist natürlich völlig falsch. Also wir
das
haben
ist meine Generation.
genau. Dann leise ich hier gerne ein bisschen Aufklärungsarbeit. Gerne. Also wir hatten tatsächlich so vor 2 Jahren, haben wir gesehen, es ist nicht mehr eine Selbstverständlichkeit, dass junge User 20 Minuten konsumieren. Und wir standen vor der Entscheidung, ja, lassen wir das einfach so stehen oder versuchen wir, die Jungen wiederzugewinnen, indem wir präsent sind auf den sozialen Kanälen. Und haben uns für Letzteres entschieden und haben in der Folge ganz viele Social-Media-Kanäle mit 20 Minuten erobert. Also Instagram, Facebook waren wir bereits präsent und dann haben wir auf TikTok gesetzt, weil es sehr einfach ist, mit gutem Inhalt, was gut ist, kann ich nachher noch erläutern, schnell User zu generieren. Also es ist, bei Facebook ist es zum Beispiel viel schwieriger als bei TikTok. Und
Warum ist das schwieriger bei Facebook?
Weil man muss followen und bei TikTok ist es einfach so, dass wenn ein Video viral geht, bekommt man viel schneller dieses Engagement. Und dann haben wir gesagt, also die Wette war, interessieren sich junge Menschen denn überhaupt für News, für klassischen News-Content oder interessieren sie sich eben nur für Tänzchen und lustige Dinge? Und wir waren der festen Überzeugung, auch junge Menschen interessieren sich für Nachrichten. Und wir hatten halt den Vorteil, dass wir bereits sehr viele Nachrichten und News-Content bereits als Video aufbereitet hatten und haben einfach begonnen, diesen Content zu distribuieren, so, dass es für TikTok passt. Also wir mussten vielleicht das umschneiden oder die Videos kürzer fassen.
Es muss schon noch
die
in eine andere Form kommen.
Genau.
Man kann
also
nicht etwas, was Sie auf Ihrer Online-Seite haben, einfach auf TikTok stellen, das funktioniert nicht.
Ja, also man kann nicht ein 3,5-minütiges News-Video auf TikTok stellen. Das funktioniert so nicht. Also wir mussten das adaptieren, wir mussten die Tonalität finden. Und dann wir haben auch ganz viele Kanäle gestartet auf TikTok. Also es gibt einen 20-Minuten-TikTok-Hauptaccount, dort laufen einfach News. Dann gibt es einen Wirtschaftskanal, einen Lifestyle-Kanal, einen Kanal mit Schicksalsgeschichten. Das sind insgesamt ungefähr um die 8 TikTok-Kanäle, die wir haben. Und dann ist wirklich etwas passiert, von dem wir nicht geglaubt haben, dass es so schnell eintreffen würde. Also wir haben das Jahresziel nach 3 Monaten erreicht.
Also und total sind erfolgreich.
Inzwischen, total erfolgreich, sind inzwischen die stärkste Medienmarke in den sozialen Kanälen.
Ja.
Also es ist uns gelungen, 20 Minuten in der jungen Zielgruppe als News-Marke zu etablieren.
Ja, und noch was läuft, also ich meine, was bringen Sie da drauf jetzt? Also was läuft dort gut, wenn Sie sagen News, aber welche Art von News? Es gibt ja verschiedenste News, es gibt irgendwie Klatsch und Tratsch sind auch News.
Ja, nein, Klatsch und Tratsch läuft auf dem People-Kanal.
Aber was läuft denn gut? Also was wollen die jungen Leute auf TikTok von Ihnen lesen?
Ist extrem divers. Also das kann wirklich zum Beispiel, wir machen ein Interview mit einer Bundesrätin und einem Bundesrat. Dann gehen wir dahin und überlegen uns bereits im Vorfeld, was machen wir für die Zeitung, was machen wir für online, was machen wir für ein Video, was machen wir für TikTok. Dann entscheiden wir bewusst, okay, wir machen ein Entweder-Oder, das ist so ein Kurzformat für TikTok. Das läuft, also wir hatten ein Interview mit Frau Simonetta Samaruga, das lief das war ein virales Video mit einem Entweder-Oder. Wir hatten Beiträge.
Was hat sie da so Interessantes gesagt? So Spezielles? War da irgendwas Spezielles? Oder ich kann mich nicht erinnern.
Da erinnere ich mich auch an ein Quote, aber es gab auch ein TikTok mit Christoph Blocher. Da haben wir ihn gefragt, reich oder glücklich? Da hat er gesagt, beides. Das ging dann auch durch die Decke. Wir hatten Beiträge zu den Aufständen im Iran, also auch internationale Politik. Das interessiert die Leute. Die jungen Menschen diskutieren darüber. Und darum ist es wirklich ein Irrglaube zu denken, dass sich junge Menschen nicht für Nachrichten interessieren.
Aber man muss sie speziell ansprechen, man muss zielbewusst auf dieses Publikum auch entsprechend die Kanäle so wirklich so irgendwie, dass es wirklich funktioniert.
Genau.
Für diese Zielgruppe.
Genau. Also wir haben auf dem Hauptkanal auch ganz verschiedene Erzählformen. Es gibt das nackte Video mit Text. Es gibt eben spezielle Formate wie entweder oder mit Interviewpartnern. Es gibt, was auch gut funktioniert, ist, wenn wir junge Hosts Nachrichten nacherzählen lassen oder wenn wir sie Konflikte erklären lassen, also nicht nur die reinen News erzählen, sondern ihnen erklären, was steckt denn jetzt hinter dieser Iran-Revolte.
Also so Erklärungen, das wird
Erklärungen sind genau
wichtig und werden auch wirklich gern gelesen und gern angesehen.
Gern angesehen und schön ist auch so der Austausch mit der Community. Also die Leute schreiben ja ihre Kommentare und sagen zum Beispiel, bitte erklär mir auch noch das und jenes. Und das gibt eine wunderbare Wechselwirkung mit dem Publikum.
Das gibt dann auch ein Feedback. Inwieweit, man sagt ja oft, kommt dann immer der Vorwurf, ja, diese Medien, diese Online-Medien, die springen einfach auf die Klickzahlen rauf. Also wenn jetzt, oder es geht etwas viral und funktioniert, dann wird gleich noch das nächste Video oder der nächste Text in diese Richtung gegangen. Man geht dann immer in diese Richtung, also es ist ein Lemming-Effekt quasi. Stimmt das?
Gibt's also wir legen
so auf der Redaktion so die
haben
Zahlen
wir nicht mehr.
Und dann weiß man, man muss nochmal einen Beitrag dazu machen, weil das hat super gut funktioniert.
Wir haben wir hatten das früher tatsächlich, einen großen Monitor, mehrere Bildschirme mit dieser Performance-Zentriertheit. Und Performance ist natürlich ein wichtiger Hebel, aber es ist bei weitem nicht der einzige. Also Glaubwürdigkeit, Einzigartigkeit, uns unterscheiden von anderen, journalistisches Profil zeigen, ist extrem wichtig. Darf ich noch mal ganz schnell zurück zu Social Media? Eine Erkenntnis aus dieser Social Media Offensive, die für uns alle extrem augenöffnend war, wir haben dann ein Fazit gezogen, es gab Feedbacks einer Testgruppe. Und da haben mehrere junge Leute gesagt, danke 20 Minuten, dass ihr uns sagt, was auf Social Media wahr ist und was nicht. Also das 20-Minuten-Label sozusagen als Fake News Detektor.
Genau.
Und das fand ich, das hatten wir gar nicht auf dem Schirm. Und es ist tatsächlich so, dass wir inzwischen in einer Welt leben, da kann jeder und jede kann einfach den Content ungeprüft, unverifiziert in den sozialen Medien verteilen. Das interessiert niemand, ob das stimmt oder nicht. Und die jungen Menschen, also nicht alle, aber viele von ihnen wissen nicht, stimmt das nicht, oder sie nehmen es einfach als bare Münze. Und dass wir hier agieren können und sagen, hey, das, was wir verbreiten in sozialen Medien, dafür stehen wir mit unserem Namen. Es geht um unsere Glaubwürdigkeit und die Leute nehmen das auch so wahr. Also das fand ich eigentlich die schönste Erfahrung in dieser ganzen Social-Media-Offensive.
Auch eine wichtige Erfahrung, weil jetzt kommt ja noch die künstliche Intelligenz dazu. Also jetzt kann man noch Fake News generieren mit künstlicher Intelligenz.
Genau.
Also das heißt, die Fake News werden noch stärker zunehmen und es wird noch schwieriger werden, das überhaupt zu unterscheiden.
Ja.
Also das heißt, es ist noch wichtiger, was Sie eigentlich jetzt machen.
Ja,
Marke, Glaubwürdigkeit auszustrahlen.
Bin ich voll bei Ihnen. Also das wird genau so sein. Dieser Fake News-Dschungel, diese Schwierigkeit, sich orientieren zu können in dieser Fülle des Contents, was ist wahr, was ist nicht, das wird viel wichtiger werden. Wir haben auch bei 20 Minuten ein kleines Faktencheck-Team, das sich um diese Aufgaben kümmert. Und ich nehme an, dass sich diese Arbeit noch intensivieren
wird. Das wird eher noch größer werden,
Monaten
diese Abteilung.
Und
von daher.
Genau. Und auch das, was Sie gesagt haben, also wenn KI kommt, auf welche Aufgaben müssen wir fokussieren?
Wird jetzt KI schon eingesetzt bei Ihnen? Ich meine jetzt mehr zum Daten aussortieren oder etwas zu wissen über Ihre Leserinnen und Leser. Gibt es da schon solche Möglichkeiten,
Nein,
Auswertungen?
Ich verstehe die Frage nicht ganz im Ernst.
Also, dass man KI einsetzt, um zum Beispiel das Publikum auch besser kennenzulernen, im Sinn von, Sie wissen ja, auf welchen Kanälen wer ist, also all diese Daten zu genauer zu analysieren, kann man ja heute oft auch KI benutzen, um Datenmuster zum Beispiel zu heben. Auch eben zum Beispiel, was super gut funktioniert und was weniger gut funktioniert, welche Dinge das besser ankommen, welche viral gehen und so.
Also dort arbeiten wir mit Google Analytics.
Okay.
Dort sehen wir, welche Geschichten performen wie gut, welche Geschichten performen bei Jungen, also nach Altersklassen, nach Geschlecht, übrigens auch sehr ein interessantes Thema.
Und wie werten Sie das aus? Also wenn Sie jetzt als Chefredakteurin am Morgen kommen, dann schauen Sie sich all diese Zahlen an, jeden Morgen und sagen, ah, das hat funktioniert, das hat weniger gut funktioniert, da müssen wir etwas machen, da müssen wir tätig werden. Oder wie geht das?
Also stimmt, ich bin ein ziemlicher Zahlen-Nerd in Bezug auf diese Reports. Nein, das würde ich ganz sicher nicht sagen. Aber ich finde es unglaublich interessant, diese Daten also ein Gefühl zu bekommen für die Geschichten, welche Geschichten funktionieren in welcher Zielgruppe gut. Also das ist uns ein wichtiges Anliegen, dass wir nicht einfach möglichst viele User haben, natürlich, das ist gut und recht, aber dass wir auch möglichst viele verschiedene User erreichen können. Also dass wir ein gutes Angebot haben, sowohl für Frauen wie auch für Männer, auch für junge Menschen. Was ich jetzt nicht gut fände, wäre, wenn wir haben zwar tolle Zahlen, aber es performt nur in einem Geschlecht und nur in einer Altersgruppe besonders gut. Also dort die Diversität aufzeigen zu können oder auch zu sagen, du, jetzt haben wir nur, heute in den Top 10 hat das nur Geschichten mit einer Männer- oder Frauenmehrheit.
Okay.
Das wäre,
also Sie wollen da unbedingt die Diversität.
Ja.
Da könnte man ja auch nochmal über die Älteren sprechen, weil wir haben jetzt immer über die Jungen, 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 oder? Alles will jung sein. Das ist natürlich die Werbung sowieso. Sie haben ja auch viele ältere Leser. Reagieren die dann völlig anders auf gewisse Geschichten? Gibt es da wirklich große Unterschiede, Altersinteressensunterschiede, oder ist das gar nicht so groß, wenn Sie die Daten immer so analysieren oder die Daten sich anschauen?
Ja, also bei den Jungen sind es halt schon so Jugendphänomene oder Celebrities, die in ihrer Altersgruppe relevant sind. Was man sieht, zum Beispiel klassische News funktionieren auf der Webseite oder auf der App eher beim älteren Publikum, aber wenn wir diesen Content auf Social Media ausspielen, funktionieren die auch dort sehr gut.
Das finde ich eben spannend, das ist wirklich wichtig, weil es gab ja immer wieder solche Analysen auch, Forschung, wo man eben gesagt hat, junge Leute konsumieren gar keine News mehr, die haben sich total von den Nachrichten abgekoppelt, was ja eigentlich noch schlimm ist, weil wir ja in einem Land sind, wo dann auch immer wieder abgestimmt werden muss, also man muss irgendwie ein bisschen etwas bekommen. Und Sie schaffen das jetzt doch mit ganz zielgerichteten Dingen auf den verschiedenen sozialen Medien diese Leute noch zu erreichen. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe, glaube ich.
Ja, auf jeden Fall. Also diese Untersuchungen, die Sie ansprechen, dort war ein bisschen das Problem, dass man die sozialen Medien ausgeklammert hat, aus Gründen.
Die waren da gar nicht drin.
Die waren nicht drin, nicht aus bösem Willen, sondern weil einfach die Datenlage nicht so ist wie bei den anderen Medien. Oder?
Aber das heißt, Sie würden auf jeden Fall sagen, man kann junge Leute auch mit News ansprechen, aber man muss entsprechend auch das so dann eben auswerten oder so publizieren, dass es eben die Leute anspricht.
Ja, und das ist also, das klingt jetzt so unglaublich anspruchsvoll, aber es ist eigentlich relativ einfach.
Okay, das beruhigt mich ein bisschen.
Es ist ein bisschen kürzer, kompakter, an der Tonalität, aber schlussendlich geht es ja um den Inhalt.
Das ist interessant, weil Sie gesagt haben, kürzer, man hat immer das Gefühl, 20 Minuten überhaupt, alles muss kurz sein. In 20 Minuten muss es kurz sein, in den sozialen Medien muss es kurz sein, die Leute lesen gar nichts mehr. Dann habe ich aber wiederum gelesen, dass Sie auch mehrteilige Reportagen machen, dass Sie auch wieder mal längere Texte fokussieren. Hat man überhaupt noch Zeit, länger die Aufmerksamkeit einem Text zu widmen? Funktioniert das noch?
Wenn der Inhalt stimmt, natürlich.
Also man kann durchaus auch längere Texte in der Zeitung, geht das bei Ihnen?
In der Zeitung machen wir das manchmal bei einer Reportage. Also wir haben eine Auslandkorrespondentin, Ann Günther, in der Ukraine ist sie im Moment stationiert. Bei ihr kommt das immer wieder vor, dass sie eine ganze Seite mit einer Reportage füllt. Ist natürlich, sind Einzelfälle, sonst sind die Formate in der Zeitung eher kurz und knapp. Aber wir haben auch ein Videoteam, das Videoreportagenteam, das ganz bewusst sich mehr Zeit nimmt für Geschichten. Also wir machen ab und zu auch längere Reportagen. Wir waren jetzt gerade über das Wochenende in Paris, Nanterre, Lausanne, haben uns bewusst gesagt, natürlich könnte man, wenn diese Leute im gleichen Zeitraum einfach Storys bolzen würden, würde man wahrscheinlich mehr Performance rausholen. Oder? Aber das ist das, was ich gemeint habe, Performance alleine reicht nicht. Wir müssen auf Einzigartigkeit setzen, auf Glaubwürdigkeit, auf die Recherche vor Ort.
Mhm. Und das wollte ich noch fragen, wie wichtig sind eigentlich Videos, also der ganze Bereich bewegte Bilder? Mhm. Man hat das gewisse Gefühl manchmal, also Texte kann man gar nicht mehr bringen, es muss alles bewegt sein, alles Video. Ist das falsch?
Das ist, also wenn wir jetzt von 20 Minuten sprechen, ist das falsch. Es ist ein Zusammenspiel.
Also wir haben zusammen gut funktioniert.
Ja, also wir denken immer von der Geschichte aus. Eine gute Geschichte ist eine gute Geschichte und dann überlegen wir uns, machen wir nur einen Text dazu, braucht das noch ein Video, wenn ja, was für ein Video, braucht das nur ein Video, was machen wir für die sozialen Plattformen. Und das, wenn wir ein Video machen, muss es einfach einen Mehrwert haben. Es muss etwas bieten, das ein Text nicht bieten kann. Sei es durch die Handlung, die im Video vorkommt, oder durch eine Emotion, die transportiert wird, die schwieriger zu transportieren ist in einem Text. Und dann ist das Video auch kein Frust. Wenn man versucht, Videos den Leuten aufzuzwingen und sie dann enttäuscht sind, dann bringt das Video nicht. Und da ist der Text auf jeden Fall ein Mehrwert. Vielleicht nur noch etwas. Wir haben unsere Redaktion ja neu aufgestellt. Jetzt seit Juni arbeiten wir in cross-funktionalen Teams. Also wir hatten zuvor, sagen wir, das Reporter-Team, also ein klassisches Text-Team, dann ein Video-Team, Social-Media-Team, so sehr kanalgesteuert. Und sind zum Schluss gekommen, dass es mehr Sinn macht, eben von der Geschichte her zu denken und stattdessen cross-funktionale Teams aufzubauen.
Also gemischte Teams?
Gemischte Teams. Wir haben jetzt, nehmen wir das Team Reporter oder das Team Inlandpolitik. Dort hat es Leute, die sind spezialisiert auf Texte, andere auf Videos, andere auf Social Media. Dann haben wir Visual Journalists, die Karten und Grafiken machen. Es gibt Leute, die sind auf allen Gebieten extrem stark. Und ich finde das ein großartiges Arbeiten. Wir haben wirklich die Geschichte, denken von der Geschichte aus und deklinieren dann die Geschichte durch.
Und Sie sagen aber doch, es gibt noch Leute, die eben das spezialisiert sind, auf das ist nicht so, jeder macht alles.
Nein, der alles machen will.
In Redaktionen gibt es ja immer noch die Situation, jeder macht ein bisschen alles.
Ja, nein, also das ist auch der Vorteil, wenn man Spezialisten im Team hat, kann man es gut aufteilen. Aber es wird auf jeden Fall von den Leuten erwartet, dass sie ein Verständnis und eine Wertschätzung gegenüber den anderen Kanälen haben. Also Formen. Wir haben nicht Zweit- und Drittklass-Journalisten, wie das vielleicht früher der Fall war. Oh, ich bin ein Print-Journalist und so. Oh, das ist ein Online-Journalist. Oh, und die Social-Media-Journalisten, das sind ja die Schlimmsten, oder? Also das ist etwas, das sind alles gleichwertige Journalisten.
Die Frage ist noch, ist jetzt 20 Minuten, ist das eigentlich Boulevard oder gibt es überhaupt diesen Boulevard-Begriff noch? Ist das jetzt eine Boulevard-Zeitung oder was Sie online machen, ist das Boulevard oder was ist das?
Mhm. Boulevard-Journalismus, Boulevard, das kommt darauf an, wie man es auslegt. Für mich ist Boulevard kein negativ behafteter Begriff. Es handelt sich um Geschichten, von denen man weiß, darüber wird auf der Straße gesprochen. Und das ist auch unser Ansatz. Wir wollen diese Geschichten aufgreifen, von denen wir wissen, die Leute sprechen darüber, das beschäftigt sie. Sie werden am Abend mit ihren Kolleginnen und Kollegen bei einem Bier darüber diskutieren. Und mit diesem Begriff kann ich eigentlich so gut leben. Was wir nicht machen, ist so grusige Boulevard. Oder das denke
das
ich,
Witwenschütteln, wie man das
genau, ich denke, hat. Das ist etwas aus sehr alten Zeiten.
Weil ich habe in einem Porträt über Sie gelesen, im Tagesanzeiger, was ja eigentlich hier Blatt ist im gleichen Hause, da hat man geschrieben, die Desiree Pompe segelt hart am Boulevard, Wind, die Frau erkennt blitzschnell das Konfliktpotenzial einer Story und versucht dann diese maximal auszuschöpfen. Was kann man dazu sagen oder wie kommt ihr darauf?
Ja, das wüsste ich auch gerne. Das wüsste ich auch
Aber das
gerne.
Ist ja schon eigentlich das Profil auch einer Chefredaktorin, blitzschnell eine Geschichte zu erkennen und das Potenzial einer Geschichte.
Genau.
Und auch das Potenzial, Sie haben jetzt gesagt, Sie wollen ja etwas machen, was die Leute nachher auf der Straße interessiert und so. Das zu erkennen, das ist schon Ihre Aufgabe.
Ja, natürlich. Aber es ist natürlich nicht so, dass wir reine Schwarz-Weiß-Malerei betreiben. Also davon würde ich mich wirklich klar distanzieren. Also mir ist es extrem wichtig, wenn wir sprechen von Geschichten ausschöpfen, meine ich damit, dass wir das möglichst ganzheitlich zeigen. Oder also nehmen wir die Berichterstattung aus Paris, da waren wir vor Ort, haben eine...
Mit den Unruhen.
Genau, die Jugendkrawalle in Nanterre und später dann in Lausanne. Da waren wir vor Ort, haben live berichtet, also das war so die erste Ebene. Aber dann kommt auch die Analyse, dann kommt auch das Verstehen, das Einbetten. Und das meine ich mit ausschöpfen. Dass
das
wir
ganze Potenzial
möglichst,
einer Geschichte
genau, möglichst ganzheitlich aus.
Vielleicht gegen Ende sind wir schon fast. Wohin entwickelt sich der Journalismus eigentlich in den nächsten Jahren?
Mhm.
Weil Sie sind so wirklich, Sie segeln hart am Wind und damit meine ich an den Trends auch, an den Jungen und das ist dann die Zukunft, auch die Zukunft des Journalismus. Wohin geht er jetzt nach Ihrer Meinung?
Mhm. Also ich glaube schon, dass die ganze Entwicklung der künstlichen Intelligenz unsere Branche ziemlich heftig durchschütteln könnte, dürfte. Und
also kann man davon ausgehen, dass die künstliche Intelligenz dann diese 20-Minuten-Artikel für die Zeitung schreibt? Ist das denkbar in den nächsten Jahren?
Dass sie uns dabei unterstützen wird, das ist gut möglich. Und die Frage ist, also für die ganze Branche, was können wir Menschen, wir Journalisten, was die Maschine nicht kann. Und da gibt es ganz viel, das übrig bleibt. Das ist die Recherche vor Ort, das ist Beziehungen eingehen mit Menschen, Stimmung aufnehmen, die Analyse verstehen können, verstehen wollen. Und das sind, glaube ich, Bereiche, die uns die Maschine nicht nehmen kann.
Hoffen wir, dass es so ist. Jetzt noch vielleicht von den Verlagen hört man überall sparen, sparen, sparen. Jetzt gerade wieder in Deutschland der Springer Verlag, der hat ja auch einen Finanzinvestor an Bord, da werden hunderte von Ständen abgebaut. Hat Journalismus, ist es eigentlich noch ein Beruf, den man seinen Kindern empfehlen kann? Also Sie haben ja auch Kinder, würden Sie denen empfehlen, Journalistin, Journalist zu werden?
Ja, geh dahin, wo dein Herz ist. Es wird immer einen Platz haben für eben diese Art von Journalismus, die ich erwähnt habe. Das Gespür haben für Geschichten, die Maschine nicht erkennt, die Recherche vor Ort mit Menschen in Kontakt treten. Darum glaube ich, das bleibt. Und darum, ja, ich würde meinen Kindern das auch empfehlen.
Auch gut, also 5 Sätze zum Ergänzen noch zum Schluss. Ganz kurze Ergänzungen. Die Marke 20 Minuten steht für...
News, Unterhaltung und Inspiration.
Guter Boulevardjournalismus heißt für mich?
Geschichten aufnehmen, über die Menschen sprechen.
Der Journalismus entwickelt sich in Richtung?
In eine Richtung, in der Glaubwürdigkeit und Einzigartigkeit noch wichtiger wird.
Jetzt haben wir der nächste Satz haben wir eigentlich schon erklärt, aber ich bringe ihn doch nochmal. Wenn eines meiner Kinder Journalistin oder Journalist werden wollte, dann fände ich das?
Gut, solange sie eher jedem seinem Herz folgt.
Das Faszinierendste an meinem Job ist?
Das ist so vieles.
So viele Sachen sind so faszinierend am Journalismus.
Das ist jetzt keine gute Schlusspointe.
Aber auf jeden Fall, Sie bleiben dabei, ein faszinierender Job und Sie wollen das auch noch ein paar Jahre machen.
Auf jeden Fall.
In dieser Funktion als Chefredaktor.
Ja, ich hoffe es, dass ich das noch möglichst lange machen kann. Ist für mich der schönste Beruf, den ich in den letzten Jahren je hatte.
Sehr schön, das war doch ein gutes Schlusswort. Vielen Dank, Desiree Pompe.
Herzlichen Dank, Herr Lipp.
Für diese spannenden Aussagen zu 20 Minuten. Und das war der Comsumcast des Zürcher Pressevereins und der Zürcher PR-Gesellschaft. Man kann den immer und überall hören und sogar sehen, auf YouTube sehen, hören auf Spotify, Apple oder natürlich auch auf unserer Homepage communicationsummit.ch. In einigen Monaten gibt es dann den nächsten. Jetzt ist ein bisschen Sommerpause angesagt und wir wünschen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank.